Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Lange Locken, ein sympathisches Lächeln und verdammt viel Charisma. Es war quasi vorprogrammiert, dass Rudi Völler die Herzen der Fans im Sturm erobern sollte. Egal ob in Bremen, Rom oder Marseille. Der Junge aus Hanau war über seine komplette Karriere hinweg Publikumsliebling. Hinter diesem charmanten Ausnahmetalent steckte aber auch ein Lockenkopf mit Explosionsgefahr. Völler konnte unter Umständen auch verdammt gut austeilen. Trotzdem blieb er immer fair und versöhnte sich sogar mit dem Kontrahenten, der es wahrscheinlich am wenigsten verdient gehabt hätte. Rudi Völler, heute bei den 100 Fußballlegenden.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Moritz Knoll erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Als Rudi Völler im Sommer 1987 Werder Bremen verlässt und zur AS Rom wechselt, toben die Fans an der Weser. Werder gehört zu jener Zeit zwar zu den Bundesliga-Topclubs, ist für Völler mittlerweile aber schlichtweg zu klein. Es ist nicht der Wechsel an sich, vielmehr ist es die Art und Weise Völlers, ihres großen Lieblings. Ihr Rudi verschwindet nach seinem letzten Spiel im Weserstadion nämlich einfach grußlos in der Kabine. Die Menge tobt. Der ehemalige Werder-Manager Willi Lemke und Uwe Oberhäuser, ehemaliger Redakteur bei Radio Bremen, erinnern sich in einer Sportschau-Doku.
Ein völlig unverständlicher Abgang, der laut meines Wissens darin begründet sein soll, dass ein paar Fans gepfiffen haben. Ich war selbst im Stadion, ich habe es nicht gehört, sondern im Gegenteil, er hat ein super Tor geschossen. Zum 2:1 ist danach gefeiert worden.
Die Zuschauer waren auf den Rasen gestürmt und es waren hunderte von Zuschauern draußen noch, die ihn noch mal sehen wollten und wir beknieten ihn. Präsident war in der Kabine, ich war in der Kabine und er stand puderfasernackt vor uns und sagte, soll ich jetzt so rausgehen? Ja, als wir sagten, Mensch Rudi, geh doch bitte noch mal raus. Er wollte aber nicht mehr raus. Er hatte sich geärgert, er war bockig, dicken Schädel, sagte, nein, ich gehe nicht mehr raus.
Eine Szene, die den Charakter Völlers perfekt beschreibt. Stets von allen gemocht und nett. Everybody's Darling. Wenn er sich aber ungerecht behandelt fühlt, wird er zum Mann der klaren Worte. Oder in diesem Fall der klaren Taten. Diese Charakterzüge werden schon früh von Otto Rehhagel geprägt. Als Völlers Trainer bei Werder stellt der sich nämlich vor seine Mannschaft. Egal was kommt, er versucht alles von seinen Spielern wegzuhalten.
Und so machen wir das immer. Wenn Sie sich anständig benehmen, werden Sie anständig behandelt, machen Sie einen scheiß Kommentar, dann werden Sie erstmal auf Sparflamme gesetzt.
Und Aussagen wie diese gibt er immer wieder auf Pressekonferenzen von sich. Rehhagel ist ein Schutzschild. Und hat einen großen Anteil an der Entwicklung Völlers. Er sagt, noch heute könne er erkennen, wenn es in Völler brodelt. Als der 1982 nach Bremen kommt, sieht das aber noch ganz anders aus. Völler ist fast schüchtern, bestätigt Willi Lemke in einer Sportschau-Doku.
Wie schüchtern er damals war, wie gar nicht medienpräsent er damals war. Wirklich ein ganz junger, unbedarfter Mann. Als solcher kam er zu Werder Bremen.
Völler ist damals ein echter Shootingstar. Die Medien reißen sich um ihn.
Der Rudi hat sich unglaublich entwickelt.
Vom Lockenkopf mit Explosionsgefahr ist zu Beginn seiner Karriere noch nicht viel zu sehen. Als er im Trikot von 1860 München seinen ersten Hattrick erzielt und im Anschluss ins aktuelle Sportstudio eingeladen wird, fragt er, wann er endlich nach Hause könne.
Aber dass Sie bodenständig sind, das glaube ich, daraus schließen Sie können, dass Sie mir vorhin noch gesagt haben, wann kann ich denn eigentlich wieder gehen? Ich möchte mal nach Hause fahren wieder.
Hm? Ja, stimmt, ja, zu meinen Eltern mal fahren.
Also wie lange waren Sie nicht mehr zu Hause?
Ich glaube, 3 Wochen.
Das hält sich ja noch in Grenzen.
Kein Wunder, so schnell wie es damals bei ihm geht. Seinen ersten Profivertrag muss seine Mutter unterschreiben, weil er noch minderjährig ist. Mit 20 dann der Wechsel aus Offenbach zu 1860 München in die Bundesliga. Ein großer Schritt für den Jungen aus dem kleinen Hanau. Aufgewachsen in tristen Arbeiterverhältnissen ohne großen Luxus. Wie er in einem Beitrag in der ARD erzählt.
Die Kindheit, die ich hatte, die war toll. Auch mit mit wenig konnte man richtig glücklich sein. Und damals das Wenige war halt letztendlich dann auch das, was mich immer glücklich gemacht hat. Das war der Fußball. Ich habe halt von morgens bis abends Fußball gespielt. Und wie gesagt, das möchte ich mit keinem tauschen.
Dass ein kleiner Revoluzer in ihm steckt, lässt sich aber schon bei einem Blick in sein Kinderzimmer erahnen. Dort hängt ein lebensgroßes Poster. Aber nicht etwa von Franz Beckenbauer. Der Star, der Völlers Kinderzimmer vanziert, ist Günther Netzer. Der Spieler, der eigene Discos besaß und Ferrari fuhr. Und auch frisurentechnisch kommt Völler gleich nach seinem Idol und lässt sich die Haare lang wachsen. Erst durch seinen Wechsel zu Werder und der damit verbundenen Arbeit mit Rehhagel wird der Völler geformt, den wir auch heute noch kennen. Dort wird er Nationalspieler und schnell zum absoluten Fanliebling. In seiner ersten Saison an der Weser wird Bremen Zweiter und Völler Torschützenkönig und Fußballer des Jahres. In den Jahren darauf etabliert sich die Mannschaft als Spitzenteam und 1986 sieht es dann so aus, als könne Werder wirklich Meister werden. Völler selbst hat daran keinen großen Anteil. Nach einem brutalen Foul von Klaus Augenthaler fällt Völler ein halbes Jahr aus. Erst am vorletzten Spieltag, beim entscheidenden Duell mit dem FC Bayern, kommt er zurück. Die Ausgangslage? Vielversprechend. Gewinnt Werder, sind sie deutscher Meister. Völler erinnert sich in der Sportschau.
Wir hatten 2 Punkte Vorsprung und wir wussten, wenn wir das Spiel gewinnen im vorletzten Spieltag gegen die Bayern, dann sind wir deutscher Meister.
Völler kommt damals von der Bank und wird Zeuge eines der Momente der Bundesliga-Geschichte. Er erzählt in der Talkshow 3 nach 9 bei Radio Bremen von diesem Spiel.
0-0. Ich hole den Elfmeter raus noch. Wir steht kurz
auch
vor Schluss.
Böse gefault.
Wenn der Ball reingegangen wäre, wären wir deutscher Meister gewesen. Und ja. Michael Kurzhoff, einer meiner besten Kumpels, hat den Ball an den Pfosten geschossen. Und wir wurden nicht deutscher Meister. Das war schon bitter, ja.
Bremen wird nicht vorzeitig Meister und verliert sogar am letzten Spieltag in Stuttgart, sodass die Bayern noch vorbeiziehen. Nichts ist es mit dem ersten Titel für Völler. Ein Jahr später strebt er dann nach Größerem. Und auch wenn der Abschied aus Bremen nicht ganz angemessen verläuft, ist Völler nie nachtragend. Weder gegenüber Werder, noch gegenüber jemand anderem in seiner Karriere. Völler ist über all die Jahre stets dankbar und bodenständig. Später verliert er kein böses Wort über Bremen und bezeichnet seine Zeit an der Weser als echten Traum. Strahlt, wenn er sich zurückerinnert. Auch wenn er dort keinen Titel gewinnt, aber diese 5 Jahre, die Entwicklung, die er am Osterdeich vollzogen hat, vom schüchternen Shootingstar zum Star mit Rückgrat, sind der Grundstein für den größten Titel seiner Karriere. Den Titel im eigenen Wohnzimmer, dem Olympiastadion von Rom, dem Weltmeistertitel 1990. Dass er das Stadio Olimpico so nennen kann, ist aber nicht selbstverständlich. Völler hat ein sehr schwieriges erstes Jahr in Rom. Gekommen ist er als Top-Transfer und Hoffnungsträger, seine Leistungen sind aber eher mau. Er schießt wenige Tore, ist dazu einige Male verletzt. Ein weiterer Ausschnitt aus der Sportschau-Doku.
Hab mich dann verletzt, keine schlimme Verletzung. Bin aber dann so 3-4 Wochen ausgefallen und habe dann den Fehler gemacht. Das ist halt so, wenn man dann diesen öffentlichen Druck so ein bisschen spürt, leider. Hab zu früh begonnen und habe dann praktisch immer wieder Dinge rausgezögert, habe mich wieder fit spritzen lassen. Was im Nachhinein ein absoluter Fehler war. Und dann durch diese Fitspritzerei dann auch eine Entzündung bekommen. Das musste operiert werden, bin dann nochmal 2 Monate ausgefallen und dann einfach immer wieder zu früh angefangen. Es war einfach ein verkorkstes Jahr.
Die italienischen Boulevardmedien fressen ihn regelrecht auf, rechnen hoch, wie teuer Völler pro geschossenem Tor ist. Von dem selbst kommt in der Öffentlichkeit wenig Gegenwehr. In einem neuen Land mit einer neuen Kultur und einer fremden Sprache fehlt ihm wahrscheinlich auch ein bisschen der Mut, sich in der Form gegen die reißerische italienische Medienlandschaft zu wehren, wie er es wahrscheinlich in Deutschland gemacht hätte. Es geschieht sogar das Gegenteil. Als er offen darüber spricht, schnellstmöglich zurück in die Bundesliga zu wollen, wirkt es wie eine Flucht vor seinen Problemen. Ihm fehlt schlichtweg das Selbstvertrauen. Zu einem Transfer kommt es dann aber doch nicht. Völler spielt in der Nationalmannschaft gut und holt sich sein verloren gegangenes Selbstvertrauen zurück. Dann platzt auch bei der Roma der Knoten. Bis 1992 wird er in der ewigen Stadt bleiben und 2004 sogar für ein kurzes Intermezzo als Trainer zurückkehren. Bis heute gibt es wenige Spieler, die bei der Roma so sehr verehrt werden wie Völler. Wie schnell es im Fußball nun mal so gehen kann. Vom Flop zur absoluten Legende. Und so kann Völler seine große Krönung im eigenen Stadion feiern. Bei einem Turnier, bei dem er nicht nur sportliche Schlagzeilen liefert. In einer deutschen Mannschaft, die harmonischer eigentlich nicht hätte sein können, liefert er sich die einzige überlieferte Auseinandersetzung. Gerät im Training mit Lothar Matthäus aneinander. Dieser meint nämlich, Völler würde den Ball zu selten abspielen. Darauf kommt nur ein trotziges »Das kannst du deiner Klobrille erzählen« zurück. Gewiss mit ein wenig Humor. Aber auch hier ist zu sehen, fühlt sich Völler unfair behandelt, dann kommen auch durchaus forsche Worte zurück. Wenn wir über die Person Rudi Völler sprechen, dann darf eine Aktion natürlich nicht fehlen. Er blickt in 3:9 zurück.
Das ist die Geschichte mit Frank Rijkaard.
Achtelfinale. Deutschland gegen die Niederlande. Wie in vielen der vorherigen Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften geht es auch an diesem 24. Juni 1990 im Giuseppe-Merza-Stadion in Mailand heiß her. Bereits in der 22. Minute überschlagen sich die Ereignisse. Frank Rijkaard spuckt Völler in die Haare. Auch der damalige Kommentator des Spiels, Heribert Fassbender, erinnert sich in der Sportschau-Doku noch gut.
Man sah so richtig diesen gelben Rotz sich drehend und bei Völler in dem etwas längeren und gelockten Nackenhaar dann landen.
Aber Völler reagiert erstaunlicherweise mehr als besonnen. Einen Wutausbruch, mit dem die meisten gerechnet hätten und der ehrlicherweise auch völlig angemessen gewesen wäre, bleibt aus. Ganz im Gegenteil.
Ist halt passiert. Ja. Das Schlimme bei Frank Rijkaard war, oder bei diesem Spiel, dass ich, das vergessen nicht mehr viele, dass ich, da konnte man kurz sehen, ich habe ja die rote Karte bekommen, ich wurde vom Platz gestellt. Keiner weiß warum. Der Schiedsrichter war ein Argentinier. Ist nicht mehr unter uns, er hat es mit ins Grab genommen.
6 Jahre später versöhnen sich Rijkaard und Völler dann doch noch und drehen sogar einen gemeinsamen Werbespot für eine Buttermarke. Völlers persönliche Genugtuung mit den WM-Schiedsrichtern erfolgt dann im Endspiel. Nach einem zugegebenermaßen sehr schmeichelhaften Elfmeterpfiff nach einem Foul an ihn schießt Andi Brehme Deutschland zum WM-Titel. Völler hat zu dem Pfiff eine klare Meinung. Und gibt das unter anderem in einer ARD-Doku auch offen zu.
Ja, der hat mich ein bisschen gerempelt und ich wusste, dass er auch gleich reingrätscht. Nein, ich bin ja auch ehrlich, das natürlich war eine Situation, da gibt Schiedsrichter die Pfeifen Elfmeter, es gibt Schiedsrichter die Pfeifen dann keinen Elfmeter.
Und so steht er da, mit seinem typischen Lächeln auf den Lippen auf dem Siegerpodest, die Goldmedaille um den Hals. Als er auf den großen Videoleinwänden im Stadion eingeblendet wird, feiert ihn das Publikum. Aber wenn man diese Bilder sieht, hat man auch irgendwie das Gefühl, als wäre das alles zu groß für Völler. Er wirkt fast schüchtern, als er die Hände des FIFA-Präsidenten und der anderen Funktionäre schüttelt. Aus dem tristen Hanau auf die große Bühne der Fußballwelt. So ein Weltmeistertitel ist eigentlich die große Vollendung einer Karriere. Bei Völler ist das etwas anders. Er ist irgendwie unvollendet, hat noch keinen einzigen Titel auf Vereinsebene gewonnen. Aber auch das ändert sich nach dem WM-Triumph. Mit der Roma gewinnt er den italienischen Pokal und verabschiedet sich 1992 nach Frankreich zu Olympique Marseille. Auf seiner Reise wird er stetig von einer Eigenschaft begleitet. Dem Stolz. Er weiß zu schätzen, welche Privilegien er genießen darf. Und seine Reise ist noch nicht vorbei. Nach München, Bremen und Rom verzaubert der Lockenkopf auch die Fans in Marseille. Mit 32 Jahren ist er in einem Alter angekommen, an dem zur damaligen Zeit die meisten Fußballer am Scheideweg ihrer Karriere stehen. An dem es für die meisten bergab geht. Nicht bei Völler. Neuer Verein, altes Bild. Auch in Südfrankreich liegen ihm die Fans zu Füßen. Und feiern gemeinsam mit ihrem Rudi eine riesige Party. Die Champions League ist damals gerade neu gegründet. Und Völler startet mit Marseille einen Durchmarsch. Bis zum Endspiel gegen den AC Mailand gewinnen sie jedes Spiel, kassieren nur ein Gegentor und besiegen dann im Olympiastadion von München den großen Favoriten mit 1:0. Völler ist der erste deutsche Champions League-Sieger der Geschichte. Und mit dem Titel in München schließt sich ein Kreis, der 13 Jahre zuvor bei 1860 startete. Die Party nach dem Titel bleibt bis heute unvergessen. Völler erzählt später im aktuellen Sportstudio bei Jochen Breyer darüber.
Nach dem Champions League Sieg 93 war ja in München, Sie kannten München. Ja. Waren Sie da auch so der Partykapitän?
Ja, wir waren aber nicht, wir hatten ein Trainingslager außerhalb am Tegernsee, glaube ich, waren wir relativ weit draußen und haben da gefeiert, ganz klar.
Es ist der letzte große sportliche Erfolg seiner Karriere. 1994 zieht es ihn nach Leverkusen. Für Bayer schießt er in 2 Jahren 26 Tore und hängt dann die Schuhe an den Nagel. Aber dem Fußball bleibt er treu. Auch wegen Rainer Kallmund. Der erkennt in seinem Leverkusener Spieler nämlich mehr.
Meine Begründung war klar. Reputation, Ausstrahlung, Beliebtheit, absolut der goldene Schlüssel zu den Sponsoren. Und die anderen Bereiche, wie unternehmerisches Führen einer Profiabteilung eines Vereins, die hat er peu à peu, nach und nach auch langsam sich angeeignet. Das langsam meine ich nicht negativ, weil er sich einfach nicht so schnell vom Spiel, von der Spielerseite auf die Vereinsführungsseite begeben konnte.
So beschreibt es Kalli in der Sportschau. Es sind also genau die Werte, die Völler schon während seiner aktiven Karriere auszeichnen, die ihm den Sprung ins Management ermöglichen. Und auch über diese Zeit gibt es zahlreiche Anekdoten zu erzählen.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum
Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken und bist schön locker.
Aber dazu, da müssen wir eigentlich eine Extra-Folge machen. Rudi Völler war über seine komplette Karriere ein Spieler, der von jedem geschätzt und respektiert wurde. Der sich stets für die Werte eingesetzt hat, die er vertrat. Fairness, Bodenständigkeit und Dankbarkeit. Diese Begriffe beschreiben es wohl am besten. Und das, gepaart mit seinem Hang zu den klaren Worten, machen Rudi Völler zu dem Fußballer, den wir heute kennen. Einem der besten Stürmer seiner Generation.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.